50 Jahren sammelten sich Glaubensflüchtlinge aus der Tschechei, aus Österreich und anderen katholischen Ländern auf den Besitztümern des Grafen Nikolaus von Zinzendorf an der heutigen polnisch-tschechisch-deutschen Grenze und bildeten eine viel, vielschichtige Gemeinschaft in Herrenhut. Das war gar nicht so einfach. Jeder brachte seine Geschichte mit, seine Erfahrung, seine Sicht. Aber Gott schenkte es, dass sie zusammenfanden. Und Nikolaus Graf Zinzendorf, er war ja hoher Reichsgraf, er bekam es ins Herz, dieser Gruppe Struktur zu geben. Und so wurde für jeden Tag für die verschiedenen Gruppen wurden Losungen gezogen. Das heißt, Kernworte der Bibel wurden aufgeschrieben. Sie wurden in ein großes Gefäß hineingetan und dann unter Gebet für jeden Tag ein solches Kernwort ausgewählt. Besonders zu Jahresanfang wurde dann speziell ein solches Wort ausgewählt. Nun, ich bin vor einigen Jahren oder Jahrzehnten selber dort gewesen, habe bei einer Führung nicht nur die Kirche dort gesehen, sondern auch den Raum, wo dieses große Porzellangefäß, also so eine übergroße Suppenterrine, mit diesen ausgefüllten Papierstücken oder Zetteln oder viereckig geschnittenen, mittlerweile bereits gut auf strapazierfähigem Material zubereitet drin waren. Von daher gibt es die Herrnhuter Losung für jeden Tag. Und von daher gibt es das Losungswort für das Jahr. Und als Thomas mich vor einiger Zeit fragte, ob ich im Januar einen Dienst tun könnte, am 8. Januar, da dachte ich, naja, Neujahr werde ich wahrscheinlich nicht da sein, 8. Januar. Dann werde ich über die Jahreslosung predigen. Hatte aber noch keine Ahnung, wie die sein wird. Da hatte ich mich noch nicht informiert. Als dann aber die Information rauskam, stellte ich zu meiner Überraschung fest, boah, das ist ja eine ganz starke Aussage. Du bist ein Gott, der mich hört. 1. Mose 16, dort 23. Im Nachdenken darüber, beim Beten, beim Radfahren und bei all den Dingen, wo ich Zeit nehme, dass das Wort Gottes mir durch Kopf und Herz gehen kann, da wurde mir eines deutlich. Das ist zunächst eine ganz erschreckende Aussage. Du bist ein Gott, der mich sieht. Beim weiteren Überlegen wurde mir deutlich, das ist aber auch eine tröstende Aussage. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann im Weiteren wurde mir klar, und das ist eine ermutigende, in die Zukunft hineinweisende Aussage. Ich bin ein Gott, der dich sieht und deinen Weg in die Zukunft bahnt. So wollen wir uns heute dieser Aussage in diesen drei Schritten, die mich bewegt haben, einmal zuwenden. Gott ist ewig. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist allwissend. Gott ist allmächtig. Darüber kann man endlos grübeln, nachdenken, philosophieren, ideologisieren, Bücher schreiben, dagegen wettern und sagen, es gibt keinen Gott. Und die anderen sagen doch, und er muss so sein und so und anders und wie und was. Alles unnütze Mühe. Über Gott können wir als Menschen gar nichts aussagen, wenn er sich nicht uns offenbart und wir ihn erleben. Gottes Erkenntnis gibt es nur durch eigene Erfahrung, nicht durch dicke Bücher. Was sind darüber für Bücher geschrieben worden? Ich verachte theologische Literatur nicht, ich habe selber genug davon. Aber mir ist eins deutlich, wenn das nicht mehr ist als schwarze Zeichen auf mehr oder weniger weißem Papier, was soll's? Aber hier, diese Aussage und das dahinterstehende Geschehen führt uns in eine Gottesbegegnung hinein. Es führt uns fast 4000 Jahre zurück, also so etwa 1800 vor Christus, können wir uns alle lebendig vorstellen, nicht? Keiner, selbst ich mit meinen fast 82 Jahren nicht. 3800 Jahre. Gut, aber das ist das Wunderbare an der Bibel. Die ist nicht eine Sammlung irgendwelcher religiöser, philosophischer, humanistisch gut meinender Sprüche und Ratschläge, sondern die ist voll von Menschen, die leben mit ihren Schwierigkeiten, Problemen, mit ihren Hoffnungen und Enttäuschungen, mit ihren Erfüllungen und was alles. Und das ist niedergeschrieben von Gott her als sein Wort, damit es uns wieder anspricht. Diese Gottesbegegnung, die Menschen hatten, die sind niedergeschrieben worden als Gottes Wort an uns. Das ist zunächst etwas, worüber ich staune. Herr, so eine alte Geschichte. Und die ist so aktuell für mich. Du bist ein Gott, der mich sieht? Das ist ja erschreckend. Gestern habe ich mit meinem jüngsten Sohn und seiner Familie einen Spaziergang gemacht. Sind wir an einem Kleingartengelände vorbeigekommen, einem Zaun stand dran, Achtung, Video überwacht. Da guckt man automatisch, wo ist denn da die Kamera? Nun, in Geschäften, in anderen Bereichen kennen wir das. China hat ein totales Überwachungssystem mit unzähligen Kameras, Gesichtserkennung und riesigen Datenbanken. Da sind die über eine Milliarde Chinesen sind da aufgezeichnet, wo sie wann waren, was sie gemacht haben und so weiter. Und dann werden Punkte verteilt. Soziale Punkte für Wohlverhalten gegenüber dem politischen System. Ist das nicht erschreckend? Ja, Datenschutz und all das, das bewegt uns. Das geht doch niemanden was an, das ist doch mein Privates und so weiter. Da können sich Leute richtig aufregen. Sollen sie. Aber sie vergessen eines. Sie vergessen eines. Es gibt einen Gott, der allwissend ist, der alles sieht, der über alles informiert ist. Und da braucht er keinen Geheimdienst, keine Zuträger und keine Hacker, die irgendwo in fremde Systeme eindringen unter Umgehung des Passwortes oder sonst was. Nein, Gott kennt dich und mich wie die Menschen damals, als diese Geschichte den Hintergrund zu dieser Aussage gab. Und das ist gar nicht so eine berühmte Geschichte mit Abraham, mit Sarah, mit Hagar, mit Ismael. Ich habe in diesem Sommer das erste Buch Mose in meiner persönlichen Andacht wieder durchgearbeitet, lesend, betend. Und ich konnte es mir nicht verkneifen, Gott zu sagen, Herr, du und deine Leute, das ist aber keine so ruhmreiche Geschichte da. Ich habe immer gedacht, oh ganz erhaben, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs und alle anderen Heiligen. So heilig waren die gar nicht. Und da habe ich gesagt, du Gott und deine Leute, das ist schon so eine Geschichte. Und da war es ganz laut in meinem Herzen, und du gehörst auch dazu. Da saß ich erstmal da, war zunächst ein Stück weit erschrocken, aber dann war es so tröstlich, vermittelte mir so die Nähe Gottes. Ja, das ist ja toll. Und dann wurde mir deutlich, dann weiß Gott ja auch, wie es alles weitergeht. 82 weiß ich ja nun nicht, wie lange ich noch leben werde. Wenn ich auf den Friedhof gehe, es gab meiner Frau mir den Platz daneben, der noch frei ist, anschaue, dann denke ich immer, wie viel Perspektive hast du denn noch? Und dann redet dieses Wort zu mir, du bist ein Gott, der mich sieht. Folgen wir also dieser Geschichte. Abraham, der Mann Gottes, den Gott gerufen hatte, aus einem ganz fremden Land und sagt, zieh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dann werde ich meine Geschichte mit dir machen. Und Abraham zog aus, folgte Gott und wusste nicht, wohin. Boah, toll. Ja, und dann wurde er und wurde seine Frau älter. Und sie hatten kein Kind. Das war damals gesellschaftlich eine Schande, aber das war zugleich auch ein großer Makel Gott gegenüber. Also wenn der richtig mit Gott gehen würde, dann würde das da auch besser sein. Wie auch immer, Gott verheißt ihm einen Sohn, mit dem er Geschichte macht. Toll. Und dann warten sie und warten und warten. Abraham ist 86 Jahre. Und er schaut die Sarah an, naja, die hat auch schon mehr geblüht. Und mir geht's nicht anders. Und die Sarah, die sieht den Blick auch und sagt, liegt es an mir? Liegt es an ihm? Gynäkologen, die das genau untersucht haben, gab es damals noch nicht. Und so fasste die Sarah einen eigenartigen Entschluss. Wenn ich dir schon keinen Sohn schenken kann, dann nimm doch meine Sklavin, meine Dienerin. Schlaf mit ihr, zeuge einen Sohn und den nehme ich dann als meinen Sohn an. Das gab es in der damaligen Kultur so. Und Abraham, der Glaubensheld, der tat es. Er muss dann schon ein paar Mal schlucken, nicht? Ja, und dann wird die Hagar schwanger. Und dann war es nicht mehr zu übersehen, weil das Bäuchlein sich rundete. Sarah schaute, Hagar schaute, aber Hagar hatte ein paar Grad das Kinn höher. Und das verletzte die Sarah. Was fällt denn der ein? Die kann mich doch hier nicht so herabsetzen. Ja, dann geht sie zu Abraham und sagt, du, die Magd, die ich dir gegeben habe und mit der du geschlafen hast und die jetzt das Kind erwartet, die benimmt sich ganz ungebührlich mir gegenüber. Und Abraham, unser Held, der sagt, nimm sie doch wieder, ist doch deine Magd und dann tu doch mit ihr, was du denkst. Hat hier irgendjemand einen Verdacht, dass das ganz fromm klingt? Also ich nicht. Ich habe ein paar Mal geschluckt gedacht, hey, was ist denn das für ein Verein da? Ja, und die Sarah sagt, na warte, dann zahle ich dir deine Überheblichkeit heim. Und die striezt die Hagar jetzt ganz schön. Was war da für ein Zoff? Ja, und die Hagar hält es nicht mehr aus und sagt, nee, so nicht. Und flieht. Sie war ja Sklavin, das war damals eine ganz schlimme Situation zu fliehen. Sie war Sklavin schon rechtlos, aber ein Sklave auf der Flucht, der galt erst recht als rechtlos. Und wohin flieht sie? Sie war eine ägyptische Magd. Sie flieht in Richtung Ägypten, obwohl sie wusste, das ist keine Zukunft. Und dann heißt es, dass sie in dieser Einöde war. Und da war ein Brunnen. Und da dachte sie, wenigstens zu trinken habe ich. Ja, und jetzt, nach diesem ganzen Wirrwarr, tritt auf einmal etwas ein. Der Engel des Herrn fand sie. Also Gott hat sie gesucht. Das ist zunächst mal ganz Überraschendes, dass Gott so mitten im Chaos solche Menschen, die so ganz quer und daneben und kreuz und quer sind, dass der die sucht. Aber so ist Gott. So ist Gott schon von Anfang an. Als die Menschen sich von Gott abwandten und sündigten, da haben sie nicht gesagt, oh Gott, hilf, was ist passiert? Nein, sie versteckten sich, sie waren auf der Flucht. Und Gott war es, der in den Garten hineingrief. Adam, Mensch, wo bist du? So auch hier, ein Engel Gottes fand sie. Wisst ihr, an den Engel ist gar nicht entscheidend, ihre Gestalt und was sie tun. Das Wesentliche am Engel ist ihre Botschaft. Denn der Name Engel heißt Botschafter. Deswegen ist alle Engelverehrung, alle Engelkult, das ist irgendwo bei Religionen geklaut, hat aber nichts mit der göttlichen Absicht zu tun. Und dieser Engel Gottes stellt die erschreckende Frage, Hagar, wo kommst du denn her? Was ist denn los? Und wo willst du denn hin in deiner Herzenstrotzhaltung und deiner Verzweiflung in all dem, was die ganze Geschichte da mit sich gebracht hat? Klingt fast, als hätte Gott keine Ahnung. Doch, er weiß alles. Aber es hat mich nachdenklich gemacht, dass Gott auf uns eingeht in unser schwierigen Lage, in unserem Schlamassel, in dem wir dann stecken, und sagt, wo kommst du denn her? Was ist denn los? Gott möchte, dass wir gegenüber ihm, auch wenn es erschreckend ist, ehrlich werden. Ich bin auf der Flucht. Das ist die Kurzfassung der ganzen Geschichte, die wir da lesen können und die ich geschildert habe. Und wisst ihr, das hat mich tief angesprochen, auch wenn es erschreckend ist, dass Gott mich kennt und jeden. Wir sind vor Gott ein aufgeschlagenes Buch. Unser ganzes Leben ist durchsichtig, aus Glas. Da ist kein Gedanke verborgen, kein Wort verloren, keine Tat ungesehen. Wo kommst du her? Ich bin auf der Flucht. Wisst ihr, was Gott gefällt? Bei allem Erschrecken darüber, wenn wir mit all den Dingen, die unser Leben ausmachen, auf ihn zugehen, mit dem Ersten, was wir zugeben, Gott, bei mir ist alles schiefgelaufen, ich kann nicht mehr. Wir ehren Gott dadurch viel, viel, viel mehr als durch alles fromme Gehabe, allen Weihrauch und alles, was Religion und scheinbares Christentum produzieren kann. Daran hat Gott nicht die Bohne Interesse. Gott sieht uns. Und er möchte unser Herz, unser Tiefstes, unser Innerstes mit all dem, was unser Leben trägt. Und er möchte, dass wir sagen, Herr, ich bin auf der Flucht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist erschreckend. Manche benehmen sich ja wie kleine Kinder, die die Hände vor die Augen halten und dann meinen, dann werden sie nicht mehr gesehen. Mütter und andere kennen das und da lachen wir belustigt. Aber wir realisieren nicht, dass wir eigentlich über uns selber lachen. Genauso, nur in anderen Formen, verhalten wir uns. Und wir schauen uns so unangenehm um, wenn irgendwo Videoüberwachung angekündigt ist. Warum ist das eigentlich so? Tja, wir wollen gewisse Dinge nicht, dass sie irgendwo gesehen werden. Deswegen gibt es riesige Abteilungen von Kriminalpolizei und anderen Einrichtungen, die welche Aufgabe haben. Verborgene, unklare und Dinge, die nicht in Ordnung sind, aufzuklären. Bei Gott aber sind wir total offenbar. Ich las von einem Mann, ja, im anderen Fall hat mir sogar das eine erzählt. Er hat gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir. Und Gott gibt es, sagt er. Und dann zeigte Gott sich mir darin, indem er mir mein ganzes Leben zeigte. Das lief wie ein Film ab und niemand brauchte mir einen Beweis geben, dass es Gott gibt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist erschreckend und das ist gut, weil es zur Buße, zur Umsinnung, zur Neuorientierung dann führt, wie bei der Hagar, die den Mut hat, das zuzugeben. So ging es auch David, König auf dem Thron. Ja, auch diese Leute sieht Gott. Auch Gold und Brokat kann die Vergangenheit nicht zudecken. Und eine Krone kann auch das nicht abdecken, was das Gewissen belastet. Da kommt der Prophet zu ihm und sagt, David, in deinem Reich ist was Schlimmes passiert. Da hat ein Reicher einem Armen sein einziges Schaf genommen, hat es geschlachtet und seinen Gästen vorgesetzt. Der Mann ist des Todes. Klare Position. Und der Prophet sagt, du bist der Mann. Gott weiß um die Dinge. Gott kennt sie. Bei dir und bei mir. Deswegen, wenn es darüber zum Erschrecken kommt, lass es nicht weiter verstecken. Wenn es darüber zur Verunsicherung kommt, lass uns nicht weiter auf der Flucht unterwegs sein, sondern hin zu Gott, der uns sucht und uns sieht. Der zweite Gedanke, es ist tröstlich, das zu wissen, dass Gott uns sieht und dass er redet. Die Hagar erfährt, dass Gott sie anspricht durch den Engel. Anspricht auf die ungeklärte Vergangenheit. Aber als sie dazu steht, da sagt er, Gott hat deine Worte gehört. Könnt ihr nachlesen. Ich weiß nicht, was sie auf der ganzen Flucht und schon vorher immer so in sich hineingegrummelt hat. Sklaven dürfen ja ihren Herrn gegenüber nicht lauter sagen, was ihnen nicht passt. Aber die Selbstgespräche und das Innerliche, was da alles so abspielt, an Vorwürfen und anderem mehr, bis vielleicht die Dinge einmünden zu einem Seufzen und zu einem Fragen, ist denn da kein Gott, kümmert das denen überhaupt nicht? Und der Engel des Herrn sagt der Hagar, du, was du da unterwegs auf deinem Weg immer wieder durchbuchstabiert hast und sagst, ach, wenn es doch anders wäre. Gott hat das erhört. Ist dir das tröstlich oder ist dir das peinlich? Gott hört ja auch Gedanken. Wusstet ihr das schon? Gott hört auch all die heimlichen, verbogenen, verborgenen Wünsche. Wusstet ihr das schon? Da ist nichts verborgen. Es ist ja interessant, dass hier alle drei Kommunikationswege sehen, hören, reden in der Geschichte eine Rolle spielen. Gott sieht, Gott hört, Gott redet. Und so wird es zu einer tröstlichen Botschaft. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn wir durchleben, dass Gott uns sieht, dann lässt Gott uns nicht mit einem belasteten Gewissen zurück, dass wir verzweifeln. Es gibt Menschen, die ihre Schuld erkennen, religiöse Menschen, die daran schier zerbrechen, deren Gewissen und Herzen sie so verklagt, dass sie nicht ein- und auswissen. Schade, dass sie nicht auf das Reden Gottes hören. Denn das Sehen Gottes in unser Leben hinein ist begleitet durch sein Reden. Gott hat dein Seufzen, Gott hat dein Klagen, Gott hat dein Unaussprechliches gehört. Und er ist bereit, darauf einzugehen. Denn Gott ist ein liebender Gott. Er ist barmherzig. Er ist gefüllt mit all dem, was wir brauchen, denn wir kommen aus ihm. Wir sind ein Gedanke von ihm. Wir sind durch seine Allmacht, durch seinen Sohn, mit dem er in innigster Liebesverbindung steht, sind wir geschaffen. Und darum ist und bleibt Gott uns zugewandt, auch in diesen Situationen. Und Gott spricht, ich habe das gesehen. Und Gott spricht jetzt auch in dein Gewissen, in dein Herz, in deine Erinnerung hinein, wo Dinge sind, die du am liebsten zudecken möchtest. Ich habe vor kurzem zu jemandem gesagt, der in großer innerer Not war, möchtest du denn nicht mal darüber sprechen? Und wisst ihr, es hat mich eigenartig berührt. Es war ein ganz kleines Nicken mit dem Kopf. Und dann war weiter Stille. Und dann wurde das Nicken noch ein bisschen stärker. Dann war wieder Stille und ich merkte, oh, da ist aber ein Prozess. Und dann begann es stockend. Ja, du darfst Gott gegenüber all diese Dinge ihm bringen und sagen. Und er sagt, ich habe das wahrgenommen. Das ist unendlich tröstlich und das ist durch nichts zu ersetzen. Du kannst auch so viele dicke Bücher gelesen haben, die bringen dir gar nichts. Aber das Wissen, dass Gott dich sieht und dich hört, das ist ganz entscheidend. Und ein drittes, dieses Wort, du bist ein Gott, der mich sieht, der hat ja eine Perspektive. Denn Gott sagt dieser Frau, dieser Hagar in dieser vertrackten Lage, du hast auch eine Zukunft. Das Kind, das du gebären wirst, ein Sohn, soll Ismael heißen. Und wisst ihr, was der Name bedeutet? Gott hört. Oh, da dachte ich, ja, Goldwitzer hat recht, einer der Theologen, die ich liebe, weil er Bibelsachen weitergibt. Er hat einmal gesagt, Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Wie gut. Und Gott sagt der Hagar, du darfst zurückgehen, du darfst in diese Situation, wo du keinen Ausweg mehr siehst, darfst du zurückgehen und erleben, ich habe eine Zukunft mit dir. Von Ismael stammen dann von seinen 12 Söhnen 12 Araberstämme, Beduinen ab, von denen Gott sagt, sie werden von Mesopotamien bis nach Ägypten wohnen. Also nicht nur Heilsgeschichte mit den 12 Söhnen Jakobs oder dann mit Ephraim und Manasse, die Söhne Josefs, die 12 Stämme, sondern auch da. Gott gibt dieser Frau eine Perspektive. Und sie ist es jetzt, die ausruft: Du bist ein Gott, der mich sieht. Wisst ihr, das ist mehr, als irgendwelche Theologen aussagen können. Warum? Weil sie das erlebt hat. Weil sie das erlebt hat. Und das ist wesentlicher als alles andere. Wir können Kopf haben wie ein Rathaus und eine Datenbank wie Bill Gates oder sonst jemand, der diese großen Konzerne da geschaffen und beherrscht hat und was, ich steige da ja auch nicht durch. Aber wenn diese Dinge nicht ins Herz und ins Leben rutschen, dann nützen sie gar nichts. Du bist ein Gott, der mich sieht. Welche eine Perspektive. Mich tröstet das immer, wenn ich mich vormittags hinsetze auf dem Sessel und dann ist es, als wenn Gott sagt, ich bin hier, ich warte auf dich. Ich habe ein paar Mal da gesessen und gesagt, Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gott sagt, brauchst du auch nicht, ich kenne dich sowieso. Ich sehe dich. Ich weiß das alles. Und deswegen haben einige bis hin zu Luther ja auch überlegt, sollte das nicht übersetzt werden? Du bist mein Gott, der mich sieht. Nun, von der Grammatik und von der Sprache her ist das nicht ohne weiteres möglich, aber vom Sinn her ist das absolut möglich. Denn die Hagar, die kehrt um und erzählt die Geschichte, sonst würde sie hier nicht stehen können. Und dann erzählt sie im Anhang an diese Geschichte etwas. Sie nennt die Quelle, den Brunnen, wo das geschah, der Brunnen des Sehenden. Der Herr, der mich sieht, Jahweh-Roi, das ist ein Gottesname geworden. Gott, der mich sieht. Oder 15. Ismael ist inzwischen 15, 16 Jahre. Inzwischen ist der verheißene Sohn Isaak geboren. Und die Geschichte beginnt sich zu wiederholen. Diesmal ist es der Esau, der die Nase hebt. Was will denn der kleine Steppke da? Ich bin noch der Große, der Erstgeborene Abrahams. Und es gibt wieder Knatsch. Sache geht zu Abraham und sagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Ja, kann es sowas geben? Ja, Dinge wiederholen sich auch bei Leuten, die mit Gott leben. Da meinen wir, die Lektion habe ich längst schon intus, das ist alles keimfrei bei mir schon inhaliert und fast in die Gene übergegangen. Tja, 16 Jahre später beschwert sich die Sarah beim Abraham und sagt, du, das hat keinen Zweck mit der Sarah und ihrem Sohn, die werden wir wegschicken. Abraham sagt, das können wir doch nicht machen. Was denken die Leute und so weiter? Und dann, jetzt haben wir doch einen Sohn. Und da sagt Gott zu ihm, Abraham, mach das, was deine Frau sagt. Ich gedacht, Herr, was denn jetzt? Und habe ich weitergelesen in Kapitel 21 und wisst ihr, was da steht? Da ging sie mit ihrem Sohn in die Einöde, verlief sich, wusste keinen Weg mehr. Das Wasser war alle und dann hat sie ihren Sohn mit 15, 16, war der ja nicht so ohne, irgendwo hingesetzt. Der hatte schon immer, Mama, gib mir zu trinken, hast du denn nichts mehr, was hast du eingebrockt und was alles. Ja, und dann ging sie weg und sagt, ich kann nicht mit ansehen, wie der stirbt und ich werde auch sterben. Und da kommt wieder ein Engel Gottes. Es sind mehr Engel unterwegs, als wir wissen. Nur wir kennen sie nicht, weil Gottes Engel brauchen keine Flügel. Die kommen manchmal ganz normal her. Und hinterher erst merken wir, hey, da hat doch Gott durch einen Botschafter, durch einen schlichten Menschen zu mir gesprochen. Deswegen ist er selber noch kein Engel direkt vom Thron, aber Gott hat ihn in die Funktion eines Engels gesetzt. Jedenfalls kommt ein Engel und sagt, Hagar, Gott hat das Schreien deines Kindes gehört. Aha, du kennst das ja bereits, aber jetzt wiederholt es sich. Sei getrost, du wirst gerettet. Und jetzt kommt es. Da zeigte Gott ihr einen Brunnen, eine Quelle, die war ganz in der Nähe. Nur das hat sie nicht gesehen. Warum? Weil ihre Augen wieder bedeckt waren mit all den Belastungen und Dingen, sodass sie verzweifelte. Vielleicht gibt es ja heute Morgen auch einige Gotteskinder, die schon 16 Jahre und mehr mit Jesus gehen. Gibt es hier welche? Also ich melde mich freiwillig, weil ich auch dazu gehöre. Und vielleicht gibt es ja dann auch solche, die jetzt denken, Herr, warum geht es denn mir jetzt so wieder? Ich will das jetzt nicht in Einzelheiten schildern, denn Gott ist mit dir sowieso am Reden. Und dann sagt er, du, ich bin immer noch derselbe. Ich sehe dich auch in deinem vom verbiesterten Weg. Ich habe das gehört, die Not. Und jetzt passiert was. Da öffnete Gott der Hagar die Augen und sie sah die Quelle. Wisst ihr, der Gott, der sieht, der möchte, dass wir auch sehen. Hast du das schon gewusst? Er möchte uns Teilhabe geben an seiner Natur. Und da öffnete Sarah die Augen und da sah sie die Quelle. Und auf einmal war völlig anders, als wenn jemand das Licht anmacht. Da ging die Sonne auf. Ja, wenn das so ist. Ja, so ist es. Wenn Gott die Augen öffnet. Wenn der Gott, der dich sieht, wenn der dich auch sehen lässt. Und das ist mein Wunsch, den ich an diese Jahreslosung angliedere, dass uns nicht nur bewusst wird, Gott sieht uns. Auch wenn es erschreckend ist. Gott sieht uns, weil es tröstend ist. Gott sieht uns, weil er eine Perspektive hat. Sondern Gott möchte auch, dass wir sehen. Und darum betet auch der Paulus für die Epheser, dass Gott euch geöffnete Augen schenke. Brauchen wir innerlich. Offene Augen. In einer Zeit, die so bedrängend und zunehmend bedrängender ist und wird. Du Gott, der mich sieht, du möchtest, dass auch ich sehe, dass du der Herr bist. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, wir spüren heute Morgen, dass du da bist und auch zu uns sagst, ich warte auf euch. Ich suche und sehe euch. Ich rede und tröste und ich weise euch einen Weg in die Zukunft. Und so beten wir, dass dein Wort in unserem Herzen zur Erfahrung, zur Gotteserfahrung wird, die unser weiteres Leben prägt, die uns Kraft und Gnade schenkt in unserer Zeit. Und ich danke dir dafür, dass du auch heute Morgen Augen öffnest für deine Gegenwart, für deine Wirksamkeit und für dein Ziel, das du mit uns hast, auch als Gemeinde. Danke. Danke, Vater, im Namen Jesu, durch den guten Heiligen Geist. Amen.